Mein Wunsch ist es heute, da weiterzumachen, wo ich irgendwann mal im Herbst aufgehört habe. Wie Dietmar schon sagte, ein bisschen Normalität kehrt wieder in den Alltag rein. Man geht wieder arbeiten, man geht wieder zur Schule ab morgen. Und ja, so möchte ich mich wieder an das Jesaja-Buch rantrauen. Für die einen vielleicht ein Grauen. Für mich in der Vorbereitung immer wieder ein Segen. Man findet immer wieder neue Aspekte, neue Geschichten dazu, die dazugehören. Und dann ist es die Kunst, das wieder im Kleinen wiederzugeben. Man findet so viel Material zusammen, aber dann das wieder so zusammenzubringen, dass es auch verständlich in dieser kurzen Zeit wiederzugeben. Wie schon gesagt, wir sind in Kapitel 17 mittlerweile angekommen. Und es ist vielleicht nicht unbedingt was Neues dort drin, weil das Thema zieht sich immer wieder. Es ist schon mehrmals angesprochen worden. Es ist ein Abschnitt, wo Gott verschiedene Völker, die in der damaligen Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben, anspricht, mit Gericht droht wegen bestimmten Sachen. Wenn man das vielleicht auf die heutige Zeit vergleichen sollte, so wären es vielleicht die führenden Länder in der heutigen Zeit, Europa, USA, China, Japan. Man kann sagen, das sind Nationen, die wirklich von sich was halten, die wirklich was zu sagen haben in dieser Welt. Aber wir sehen anhand der Bibel, dass Gott immer noch drüber steht. Und auch wenn diese Völker meinen, sie hätten was in der Hand, so sehen wir sehr deutlich, dass Gott immer noch drüber steht und er sagt, was mit diesen Völkern geschehen wird, wegen ihres Ungehorsams. Im heutigen Textabschnitt, da wird als erstes wieder diese Allianz angesprochen zwischen Syrien und dem Nordreich Israel, also die 10 Stämme. Und dann geht er weiter auf Israel als Ganzes, als 12 Stämme folgt wieder und so nach und nach. Ich lese immer so abschnittweise die ersten 2 Verse, dort heißt es, das Wort, das auf Damaskus lasten wird, die Stadt Damaskus gibt es bald nicht mehr. Dann ist sie nur ein Haufen Schutt. Verlassen wird Aroer samt Umgebung sein. In aller Ruhe lagern Herden dort und niemand jagt sie weg. Wie schon gesagt, es ist wieder ein Gericht an Syrien erstmal. Das haben wir auch schon in den Kapiteln davor gelesen. Es wird auch in den folgenden Kapiteln wieder immer wieder erwähnt werden. Und es ist die Zeit, wo Syrien vernichtet wurde durch Assyrien. Hört sich fast gleich an, sind aber 2 verschiedene Völker. Das geschah im Jahr 732 vor Christus. Also Jesaja hat das noch miterlebt. Jesaja spricht das Gericht aus, aber er hat es auch miterlebt. Im weiteren Text möchte ich hier noch dazu nehmen, und zwar aus Amos, Amos Kapitel 1. Er spricht auch über die gleichen Ereignisse. Ich lese ab Vers 2. Er sprach, der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirten trauern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. So spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Damaskus werde ich es nicht abwenden, nämlich weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten zerdroschen haben. Darum will ich ein Feuer in das Haus Hassaels senden. Und das wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich will den Riegel von Damaskus zerbrechen und den, der auf dem Thron sitzt, aus dem Tal Aven ausrotten, samt dem, der das Zepter in Bet-Eden hält. Und das Volk von Aram soll nach Kir in die Verbannung wandern, spricht der Herr. Amos, der greift hier Ereignisse an, die vor seiner Zeit noch geschehen sind. Und zwar spricht er hier über die Zeit, als die Syrer den König Joahas von Israel angegriffen haben. Die Frage stellt sich natürlich immer, wie kam es dazu? Israel ist immer wieder abtrünnig geworden von ihrem Gott. Gott hat sie immer wieder anderen Völkern dahingegeben, so auch den Syrern. Und Gott hat diese Syrer, ich sag mal, irgendwie als Werkzeug benutzt, um sein Volk zu richten. Nur waren die Syrer so fleißig in diesem Gericht, Die haben diese 10 Stämme. Man kann ja in der Bibel lesen, wie viele wehrfähige Männer die hatten vorher. Aber das wurde so reduziert, dass sie zu dieser Zeit, sie konnte nur noch 50 Reiter aufbringen. 50. 10 Streitwagen und 10.000 Mann Fußvolk. Also man kann sagen, nichts. Das ist nichts, womit man irgendwo in den Krieg ziehen kann. Und deswegen, weil die Syrer so sehr das ausgeübt haben, so gegen das Volk Israel, damit haben sie praktisch diesen Zorn Gottes, der eigentlich auf Israel lag, auf sich gezogen. Weil Gott sagt ja selber, jeder, der gegen Israel ist mein Augapfel. Ne? Gott steht immer hinter seinem Volk. Und selbst wenn Gott ein Werkzeug benutzt, dann muss dieses Werkzeug sehr aufpassen, um es nicht zu übertreiben. Und so sehen wir das auch. Man kann sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Also die Syrer, die waren sich so ihrer Sache sicher. Doch Gott sagt, es reicht. Ihr werdet zu Fall kommen. Das war, wie schon gesagt, das war viele Jahre vorher, aber Gott hat es nicht vergessen. Und jetzt, wo Syrien sich wieder gegen Juda aufmarschiert, sagt Gott, jetzt ist es an der Zeit und jetzt wird das Gericht kommen. Und so kommt das dann auch. Israel hat von dieser Zeit schon vergessen, wo sie selber unter dem Joch der Syrer waren. Sie haben sich mit denen verbündet. Israel, die 10 Stämme des Nordens, mit Syrien zusammen und sie marschieren gegen Juda. Und dabei trifft das Gericht diese 2 Völker mit voller Härte. Wenn wir nur Jesaja lesen, so klingt es so, als würde Damaskus völlig zerstört werden, Syrien. Wenn wir Amos dazu nehmen, so sehen wir es ein bisschen deutlicher. Es geht nicht um das Land an sich, sondern um das um die Königsherrschaft, die da gethront hat. Es heißt nämlich, darum will ich ein Feuer in das Haus Hassaels senden, und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Der, der auf dem Thron saß, die Regierung, die sollte in Gefangenschaft. Es heißt in Vers 5, und das Volk von Aram soll nach Kir in die Verbannung wandern. Und das geschieht dann auch. Ben-Hadad, das bedeutet so viel wie Sohn des Gottes. Wie schon gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Diese Syrer, die waren sich so ihrer Sache sicher. Sie nannten sich schon Söhne des Gottes. Nicht mehr einfache Sterbliche, einfache Menschen. Nein, sie sahen sich fast wie Götter. Und das war eindeutig zu viel des Guten. Und so sehen wir, dass Gott Syrien, Damaskus richtet. Und nicht nur Syrien, sondern auch Israel, weil sie sich mit denen verbunden haben. Das lesen wir in Vers 3 aus Kapitel 17 in Jesaja. Aus ist's mit dem Bollwerk Ephraims, mit dem Damaskus-Königtum. Und was von Syrien übrig bleibt, ist nicht mehr als das von Israel. Das sagte Jahwe, der allmächtige Gott. Ephraim steht ganz oft in der Bibel für die 10 Stämme des Nordreichs, wird ganz oft als Ephraim bezeichnet. Und auch hier in diesem Text. Er sagt, es wird von dem einen nicht mehr überbleiben wie von dem anderen. Syrien ein großes Volk, die 10 Stämme ein großes Volk, versammeln sich in einem Bündnis gegen diese 2 Stämme und verlieren. Was können wir daraus lernen? Wenn man in diesen 10 Stämmen von Israel gefragt hätte, wer von euch gehört zum Volk Gottes? Was glauben wir, wie viele hätten geantwortet, wir gehören dazu? Es wären unwahrscheinlich viele gewesen, vielleicht sogar alle. Sie haben sich als das Volk Gottes gesehen. Aber sie haben es gar nicht gemerkt, dass sie sich mit jemandem verbündet haben, die schon immer der Feind Gottes war, mit Syrien. Sie haben es gar nicht gemerkt, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben sich so weit von ihrem Gott distanziert. Sie waren nur noch vom Namen her, haben sie sich als das gesehen. Aber das, was sie taten, das war weit von dem entfernt, was Gott von ihnen erwartet hätte. Und so sehen wir, dass auch Menschen, die sich als richtige Menschen sehen, sich selbst so sehen, trotzdem unter das Gericht fallen. weil es gar nicht darum geht, wie wir Menschen uns sehen, sondern es geht darum, wie Gott uns sieht. Nur darauf kommt es an. Wir sehen hier auch wie Scheingläubige, könnte man fast sagen, ne? Diese 10 Stämme Israels, mit Ungläubigen zusammen an einem Joch ziehen, nämlich gegen das Volk Gottes, gegen diese 2 Stämme im Süden. Gläubige mit Ungläubigen, oder ich sag mal nochmal Scheingläubige, Namenschristen in der heutigen Zeit. Ne? Und wenn wir das auf die heutige Zeit beziehen, ist es nicht ähnlich? Es ist doch, wie oft sieht man das, dass auch Christen, Namenschristen, sich mit Ungläubigen zusammentun und die verfolgen, die an der Bibel festhalten. Die sagen, es ist doch alles nicht wörtlich, was da drin steht. Man darf nicht alles so wörtlich nehmen. Man muss sich anpassen an die heutige Zeit. Namenschristen mit Nichtchristen versammeln sich gegen Kinder Gottes. Aber wir sehen, dass Gott das Gericht spricht, gegen die einen wie gegen die anderen. Im weiteren Text, Jesaja 17, da haben wir einen Zeitsprung, kann man sagen. Wir sehen nämlich, wie Israel wieder als ganzes Volk bezeichnet wird. Viele Jahre gab es ja Norden und Süden, also 10 und 2 Stämme. Aber ab Vers 4 sehen wir wieder ein Volk. Es heißt ab Vers 4 bis 8, an diesem Tag schrumpft Jakobs Pracht erbärmlich ein. Das Fett seines Leibes schwindet dahin. Es wird wie bei einem Schnitter sein, der die Halme zusammenrafft und mit der Sichel die Ähren abmäht. Es wird sein wie beim Ährenlesen in der Ebene von Rephaim. Nur eine Nachlese bleibt ihm zurück. Wie beim Abklopfen der Frucht vom Olivenbaum. 2, 3 Oliven oben am Ast, 4, 5 in seinem Gezweig, sagt Jahwe, Israels Gott. An dem Tag sieht der Mensch wieder auf den, der ihn gemacht hat. Er richtet seinen Blick auf den Heiligen Israels, schaut nicht mehr auf die eigenen Altäre, achtet nicht auf das Machtwerk der eigenen Hand, blickt geweihte Pfähle und Sonnensäulen nicht mehr an. Also wie gesagt, hier wird Israel wieder als Einheit angesprochen. Und wie wir gesehen haben, vorher die 10 Stämme gerichtet wurden von den Syrern, so trifft das Gericht auch Juda. Also diese letzten 2 Stämme, die sich noch, man kann sagen, gottesfürchtig gelebt haben. Vorher hatten die beide wie, man kann sagen, eine Ruhephase gehabt. Wie so eine Ruhe vor dem Sturm. Das kennt man ja auch aus der, ne? Eine Ruhe vor dem Sturm. Sowohl das Nordreich, das hatte unter dem König Jerobeam, obwohl es ein Gottes, der hat nicht nach dem Willen Gottes gehandelt, dieser König. Aber es heißt in 2. Könige 14, Gott hatte Mitleid mit seinem Volk. Nicht, weil sie es verdient hätten. Es steht wirklich, Gott hatte Mitleid, er hatte Erbarmen. Und er gibt ihnen, er gewährt ihnen wie so eine Zeit der Ruhe vor dem Gericht. Das war im Norden unter Jerobeam. Im Süden hatten die auch diese Zeit. Da war es aber ein gottesfürchtiger König. Da gab es sogar 2 Könige. Einmal unter unter Hiskia und etwas später unter Josia. Hatten die auch wirklich gute Jahre gehabt. Aber weil es so viele Könige gab, sowohl im Norden wie auch im Süden, heißt es, doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zornes, womit er über Juda erzürnt war, um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse, es war ein König in Juda, ihn herausgefordert hatte. Denn der Herr sprach, ich will auch Juda von meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel hinweggetan habe. Und ich will diese Stadt Jerusalem, die ich erwählt hatte, verwerfen. Und auch das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort sein. Wegen des Ungehorsams des Menschen richtet Gott auch sein Volk Israel. Hier wieder, wie gesagt, als ein eigenes, ein komplettes Volk. Auch wenn es hier in Zeitversetzt geschah, Norden wurde über 100 Jahre vor dem Süden gerichtet, aber beide werden gerichtet. Und zwar heißt es dann, es bleibt nur ein kleiner, geringer Rest über. Es heißt nämlich, nur eine Nachlese bleibt ihm zurück. Wie beim Abklopfen der Frucht vom Baum. Man kennt das, wenn man zu spät beim Äpfelpflücken kommt, wenn da schon andere gewesen sind. Meistens sind oben noch ein paar, wo man nicht drankommt. Und unten sind ein paar schlechte mit dem Wurm, die keiner haben will. So ungefähr wird es auch dort sein. So ungefähr war es dort. Beide wurden gerichtet. Denn im Neuen Testament heißt es, vor Gott geht es gar nicht darum, ob es eine Sünde ist oder tausend Sünde. In Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist völlig gleich. Eine Sünde, es bedeutet den Tod. Zwei Sünden, nicht Töter oder kann man gar nicht, ne? Tod gibt es nur in Einzahl. Auch Tod. Auch bei 10.000 Sünden, es bleibt trotzdem Tod. Völlig egal, der Mensch wird gerichtet werden. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil es so ist, zeigt Gott uns auch nur einen einzigen Weg, wie der Mensch dem entfliehen kann. Es gibt nicht viele Wege. Es gibt nur einen Weg, und das ist sein Sohn. Nur durch das Blut seines Sohnes kann der Mensch dem gerechten Zorn Gottes entfliehen. Es gibt keinen anderen Weg, nur diesen einen. Und so sehen wir, wie diese beiden Königreiche, das auserwählte Volk Gottes, mit einem Weizenfeld verglichen wird, nach der Ernte aber. Nur noch ein paar Ähren bleiben auf dem Boden liegen. Der Norden vorher durch die Assyrer, der Süden später durch die Babylonier in Gefangenschaft geführt. Und so heißt es auch in Hebräer 10, 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das sehen wir im Alten Testament, das sehen wir im Neuen Testament. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und jeder Mensch, der meint, er könnte selber eines Tages vor Gott oder Gott etwas erzählen, das wird nicht funktionieren, weil diese sündige Natur, die bricht einfach zusammen. Da muss Gott noch nie mal etwas tun. Sobald wir in die Nähe von Gott kommen, in seine Heiligkeit, bricht der Mensch zusammen. Das sehen wir selbst in der Offenbarung bei Johannes. Der Lieblingsjünger, kann man sagen, ne? Der an Jesu Brust lag, wo er Jesus sieht als den Richter in Offenbarung, er fällt um wie tot. Selbst ein Johannes. Wie viel mehr ein Mensch, der nicht in Frieden mit Gott ist. Es gibt absolut keine Chance. Gibt es nicht. Und deswegen heißt es auch in Hebräer, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Solange es einem gut geht, kann man leben, auch ohne Gott. Das funktioniert auch bei den 10 Stämmen Israels. Das funktioniert auch bei Syrien. Solange es denen gut ging, zu Lebzeiten, es funktionierte. Die hatten ihre Götter, denen sie gedient haben, denen sie alles Mögliche gemacht haben. Alles sah toll aus. Aber sobald sie vor dem Gott standen, vor dem lebendigen Gott, da hatte das plötzlich alles keinen Wert mehr, keine Hilfe. Es nützte ihnen nichts mehr. Und so lesen wir weiter in Jesaja, ab Vers 9. An dem Tag sind seine befestigten Städte, wie verlassene Orte im Wald, sind öde, wie die Berggipfel damals bei der Ankunft Israels. Ja, du hast vergessen den Gott deines Heils, hast nicht mehr an deine Fluchtburg gedacht. Stattdessen legst du Gärtchen für den Lieblichen an und setzt fremde Stecklinge hinein. Kaum hast du sie gepflanzt, schießen sie hoch. Was du morgens gesät hast, sprießt noch am selben Tag. Aber es wird dir nur Schmerzen bringen, Krankheiten, gegen die es keine Heilung gibt. Jesaja zieht hier einen weiteren Vergleich. Man kann ja lesen, wie Israel in das Land dieser Völker eingezogen ist. Sie haben diese Völker erobert, dieses Land erobert. Sie haben ihre bewohnten Städte vernichtet, teilweise sind sie eingezogen in diese Städte. Doch es gab oben in den Bergen, in den Wäldern, heißt es, gab es noch Ruinen, wie so als Mannzeichen von den Völkern, was Gott mit denen gemacht hat. Und Gott zeigt ihnen auf diese Ruinen hin. So wie diese Ruinen dort oben in den Bergen sind, die ihr damals erobert habt, die ihr damals zerstört habt, genauso wird Gott mit euch umgehen. Genauso werden eure Städte, in denen ihr heute lebt, in denen ihr heute Hurerei treibt, weil sie fremden Göttern gedient haben. Genauso werden diese Städte sein. Sie werden vernichtet werden. Sie werden fallen. Sie werden nicht standhalten können, diesem Gericht. Was war der Grund? Sag Gott, ganz deutlich. Du hast vergessen den Gott deines Heils. Hast nicht mehr an deine Fluchtburg gedacht. Stattdessen legst du Gärtchen für deinen Lieblichen an und setzt fremde Stecklinge hinein. Sie hatten vergessen, mit wem sie damals in dieses Land einmarschiert sind. Ein kleines Volk gegen eine Übermacht an vielen Völkern, aber mit Gott an ihrer Seite. Aber sie haben es vergessen. Sie haben ihren Gott vergessen. Sie haben ihre Fluchtburg vergessen. Und nicht nur, dass sie es vergessen haben, weil das ist meistens so, wenn man eins wegtut, kommt immer was anderes hinein. Sie haben Gott rausgenommen und da kommen Götzen hinein. Und das ist auch heute, wenn wir Gott aus unserem Herzen hinein wegtun, füllt sich unser Herz mit anderen Sachen. Das ist die Urteilsbegründung, vergessen. Und wenn wir in unser heutiges Europa reinschauen, ein Europa, das eigentlich sehr christlich geprägt war, ich glaube, ist, kann man es gar nicht mehr sagen, sehr christlich geprägt war, es ist heute alles andere als das geworden. Auch wir haben heute noch Ruinen aus der damaligen Zeit, wo die Bibel übersetzt wurde von Luther, wo viel Gutes gemacht wurde. Wir sehen heute auch noch diese Ruinen von diesen Schlössern, von diesen Burgen. Man kann wirklich fast sagen, eine Zeit vor uns. Ne? Heute lebt niemand mehr in Burgen. Heute leben wir in Dörfern, in Städten und so weiter. Auch hier Europa hatte eine Erweckung gehabt. Es gab viele Christen in diesem Land. Aber heute wird es immer ruhiger. Es gibt auch heute noch Christen, ja. Wir sind ja auch hier, in diesem großen Lippstadt, eine kleine Minderheit, ne? Uns ist das Wort immer noch wertvoll. Wir hängen daran. Wir lesen das. Versuchen unser Leben danach auszurichten. Aber wie viele Mitmenschen, die interessiert das gar nicht mehr. Man macht sich lustig darüber. Wie könnt ihr an sowas glauben? Das sind doch Märchen von früheren Zeiten. Aber es steckt eine Wahrheit da drin. Und auch wenn das lange gut geht, kommt der Zeitpunkt, wo Gott das Gericht androht. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass auch Europa das Gericht treffen wird. Nicht nur Europa, die gesamte Welt wird das Gericht treffen. Und sie können dem nicht entfliehen. Und so ist es auch für uns wichtig, für jeden Einzelnen. Den Weltlauf können wir nicht verändern. Den können wir auch nicht aufhalten. Auch das Gericht können wir nicht aufhalten. Das sagt ja Gott auch zum Volk Juda. Zur Zeit von Hiskia, zur Zeit von Josia kam das Gericht nicht. In der Zeit ging es denen auch gut. Aber trotzdem sagt Gott sofort im nächsten Vers, das Gericht wird kommen. Auch wenn es euch jetzt gut geht, wenn ihr jetzt gottesfürchtig lebt, das Gericht wird kommen. Und genauso ist es auch mit der heutigen Welt. Das Gericht wird kommen. Das können wir nicht verändern. Aber wir persönlich, wir können unseren Lebenslauf, den können wir verändern. Aus Richtung Hölle können wir Richtung Himmel wandern. Das ist ganz einfach. Man muss nur dieses Blut Christi für sich in Anspruch nehmen. Das dürfen wir, das sollten wir mal machen. Und im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 3, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung. Heute haben wir diese Möglichkeit. Heute können wir uns mit diesem Gott, mit diesem Richter Frieden schließen. Jetzt sind wir noch auf dem Weg. Jetzt funktioniert es noch. Man kennt das ja auch in der heutigen Zeit. Ein Richter, sage ich mal, der hat ja mehrere, man sieht ihn von mehreren Seiten, sage ich mal so. Für den einen ist er der Richter. Für den anderen ist es der Ehemann. Für den anderen ist es der Sohn. Für manche ist es der Vater. Alles eine Person. Aber je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört, verändert sich vieles. Ne? Ist man der Sohn vom Richter, da muss man keine Angst vor ihm haben. Es ist der Vater, auch wenn er das Amt des Richters hat. Ein Strafgefangener, der hat allen Grund, Angst zu haben vor ihm. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist es unser Vater im Himmel. Wenn wir uns aber mit ihm nicht versöhnt haben, dann ist es unser Richter, ein gerechter Richter. Wenn wir weiterlesen, ab Vers 12, dort heißt es: Wehe dir, viele Völker brausen heran, ein Tosen wie das rauschende Meer. Man hört das Toben der Nationen wie das Tosen einer gewaltigen Flut. Sie donnern heran wie wütende Wogen. Doch von Gott bedroht, weichen sie weit zurück. Wie Spreu auf den Bergen, davongeblasen vom Wind. Wie Raddisteln, weggewirbelt vom Sturm. Am Abend waren sie noch jähes Entsetzen. Am Morgen schon gibt es sie nicht mehr. Ja, unsere Räuber bekommen solchen Lohn. Und die uns plündern, erhalten dieses Los. Diese letzten drei Verse, die zeigen uns einerseits die Vernichtung aus der damaligen Zeit von Assyrien. Doch geht es hier auch nicht nur um Assyrien, sondern es ist auch ein Zeichen in die heutige, in die Zukunft hinein. Damals Assyrien, die symbolisierten ein Weltreich. Es war ja nicht nur ein Volk, es waren viele Provinzen, die mit dazugehörten. Weil die eroberten immer neue Länder. Wenn wir im Buch Esther leben, ich meine, es waren über 120 Provinzen, hatten sich da mittlerweile schon angesammelt, die alle zu einem Volk gehörten. Esther war zur Zeit der Perser, also eine Zeit später. Aber auch hier sehen wir das schon. Es sind viele Provinzen, die unter einer Königsherrschaft leben. Und dieses Weltreich, kann man sagen, wird hier symbolisiert, wird hier angesprochen. In der Zukunft wird sich das auch wiederfinden. Israel war und ist das auserwählte Volk Gottes. Auch wenn sie immer wieder gestraft wurden, sie wurden nie völlig ausgelöscht. Können sie nicht, weil sie das Volk Gottes sind. Es fing ja damit an, dass sich dieses Volk teilte, in Nord und Süd. Dann, dass das Nordreich sich erstmal von Gott abwandte, später auch das Südreich. Dann wurden sie in eine Verbannung geführt. Sie wandten sich immer mehr von Gott ab und sie fielen dem Gericht. Aber die Völker, die Israel richteten, sie fallen auch selber dem Gericht. Und das spricht er hier an. Er sagte, es ist wie das rauschende Meer. Ich denke, jeder hat das schon mal gesehen, entweder in live oder im Fernseher. Wenn diese Ozean- oder Meereswogen, diese Wellen, hohen Wellen, gegen das Ufer schlagen. Man sieht die Felsen und plötzlich sind sie wieder unter Wasser. Das Wasser geht zurück, die Felsen sind pitschenass, aber sie stehen wieder. Die nächste Flut kommt, sie sind wieder unter Wasser. Und so vergleicht er das hier mit Israel. Sie donnern heran wie wütende Wogen, zerstörerische Kraft, angsteinflößend. Aber plötzlich ändert sich was in Vers 13. Dann heißt es plötzlich, doch von Gott bedroht, weichen sie weit zurück. Auf der einen Seite furchteinflößend, auf der anderen Seite ist es plötzlich nichts mehr. Und da sehen wir wieder das, was auch Dietmar sagte, was auch Benjamin las. Die Kraft Gottes, die darf man nicht unterschätzen. All diese Macht, diese geballte Macht, diese Streitmacht, vor der man wirklich Angst haben sollte. Das heißt auch in 2. Könige, da sagt Hiskia das. In Vers 17, Kapitel 19. Es ist wahr, Herr. Die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie vernichten. Ganze Königreiche überrollt, und jetzt standen sie vor diesem kleinen Südreich. Das hatte nichts zu bieten, außer ein Gebet. Ein gottesfürchtiger König, der zu Gott betet. Und dann heißt es plötzlich: Der Herr antwortet und er sagt: Es verachtet dich, es spottet über dich die Jungfrau, die Tochter Zion. Die Tochter Jerusalem schüttet das Haupt über euch, über dich. Das ist das, was Gott sagt, was Israel, also dieses Kleine, dieses Geringe, was die über diese große Übermacht sagen werden. Sie werden spotten über euch. Gott ist auf der Seite seiner Auserwählten. Und so heißt es hier auch später: Gott bedroht und dann ist es dieses donnernde Wellen, diese Wogen, die sind plötzlich nur noch Spreu. Hat das jemand schon mal gesehen, wenn man Weizen von Spreu? Man kann sich das vorstellen, oder? Den Weizen, den wirft man immer wieder hoch und das Spreu wird vom Wind weggeweht. Merken wir dieses Spiel, dieses Wortspiel? Wütende Wogen, Meereswogen und Spreu im Wind. Wer hat schon mal Angst gehabt vor diesem Spreu? Das ist eher lästig, ne? Wenn es in die Augen kommt. Aber man muss sich nicht fürchten vor diesem Spreu. Es hat überhaupt keine Macht mehr. Es ist nichts. Gibt es nie mal einen blauen Fleck, wenn es einen berührt. Da ist nichts mehr, da ist keine Kraft mehr da. So ändert sich das Bild, wenn Gott ein Wort spricht. Und das sehen wir auch, als Jesus auf dem Wasser war, im Boot, mit den Jüngern. Was musste Jesus tun? Ein Wort. Windstille. Ein Wort. Das ist nicht ein eventuell, das ist nicht ein vielleicht, ich könnte mal überlegen. Wenn Jesus ein Wort spricht, das ist Macht, da ist eine Kraft hinter. Da stellt sich nicht mehr die Frage, ob ich das machen will oder nicht machen will. Es wird sofort geschehen, auf der Stelle. Und genau das passiert damals, sehen wir, und das wird auch in der Zukunft geschehen. Wenn all diese Völker gegen Israel ziehen werden, das ist von uns aus gesehen in der Zukunft, wenn all diese geballte Streitmacht, die wir heute kennen, die führenden Länder, wenn die sich gegen Gottes Volk stellen werden, es ist beängstigend. Es ist beängstigend. Aber es reicht nur, wenn Gott ein Wort sagt. Und es ist vorbei. Der Krieg hat noch nicht mal angefangen und der ist schon vorbei, sobald Gott auf den Plan kommt. Und das ist, sage ich mal, im Großen, aber genauso ist es auch im Kleinen, bei jedem von uns. Den gleichen Gott, den haben wir auf unserer Seite, wenn wir zu ihm gehören. Auch in den größten Anfechtungen haben wir diesen Gott an unserer Seite. Der lässt uns nie aus den Augen. Wir sind immer wie auf seiner Hand. Er sieht uns, er führt uns und wir haben immer Anspruch auf seine Hilfe. Er verspricht uns nirgendwo ein leichtes Leben. Das nicht. Aber er verspricht, er wird uns durchführen. Er wird bei uns sein. Und darauf dürfen wir immer wieder auch zurückgreifen. Wir haben einen Gott, der Macht hat und der Kraft hat. Und dann heißt es in Vers 14, am Abend waren sie noch jähes Entsetzen. Am Morgen schon gibt es sie nicht mehr. Abends kann man noch Angst haben. Die Nacht ist auch da, wo Schrecken herrscht. Aber wenn die Morgensonne aufgeht, wenn das Licht kommt, wenn auch jeder Schatten verdrängt wird durch das Licht, da muss man sich nicht mehr fürchten. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Jesus ist das Licht. Und wenn wir auf seiner Seite sind, dann sind wir im Licht, dann wandeln wir im Licht. Und wie schon gesagt, es geht gar nicht darum, wie ich das sehe. Es geht darum, wie sieht Gott das? Kann Gott von uns auch sagen, ja, ich kenne euch? Darauf kommt es an. Kennt Gott um mich? Dann wandeln wir auch mit ihm zusammen. Weil ein Glauben ist ja nicht ein toter Glaube. Ein Glauben, das sieht man, das erkennt man. Wenn ich sage, ich glaube dir, dass es morgen regnet und morgen aber ohne Regenschirm rausgehe, dann ist das kein Glaube, würde ich sagen, oder? Ich habe es gehört, ich habe es wahrgenommen, ich habe es vernommen, aber ich glaube nicht daran. Ich gehe trotzdem ohne Regenschirm. Genauso ist das auch mit dem Wort Gottes. Wenn ich sage, ich glaube dem Wort Gottes, aber ich lebe nicht danach, dann ist das etwas, ich habe es vernommen, ich habe es gelesen, aber ich gehe meinen Weg. Es kommt darauf an, dass Gott uns kennt, dass wir mit ihm in seinem Licht wandeln. Nur dann haben wir Erfolg. Nur dann sind wir auf der Seite des Mächtigen. Und dann können wir auch dieser Zeit entfliehen, die auf die Menschheit zukommt. Diesen Gerichten, die zukommen, die wir jetzt in der Offenbarung demnächst durchnehmen wollen, ist jeder herzlich eingeladen. Wir sind jetzt Kapitel 1 durch. Geht mit Kapitel 2 nächsten Freitag weiter. All das, was auf die Menschheit zukommt, und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Am Ende heißt es, ja, Unsere Räuber bekommen solchen Lohn. Und die uns plündern, die erhalten dieses Lohn, dieses Los. Die gegen uns und gegen unseren Herrn ziehen, die werden gerichtet werden. Wir aber, wir werden mit ihm sein. Wir dürfen in seine Herrlichkeit eingehen. Das ist unsere Zukunft. Das ist das, was uns heute schon mit Hoffnung, mit Freude füllt. Trotz aller Not, trotz aller Umstände, durch die wir jetzt noch durch müssen. Aber wir wissen, wir werden mit ihm sein. Jetzt wandeln wir mit ihm und wir werden mit ihm in seine Herrlichkeit aufgenommen. Und ich denke, das sollte uns allen Grund geben, dankbar zu sein, ihm zu loben, ihm zu danken und unser Leben, so lange wie er für uns hier bestimmt hat auf dieser Erde, weiter wandeln. Lass uns aufstehen und ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns auf einer Seite zeigst, was geschehen ist, was geschehen wird in der Zukunft. Du sagst es uns mit sehr deutlichen Worten, mit sehr deutlichen Bildern. Zeigst uns deine Macht, deine Allmacht, deine Kraft, deine Weisheit, aber auch deine Liebe, Herr, zu deinem Werk. Du hast uns erschaffen, wir sind deine Hände Werk. Und weil du uns erschaffen hast, weil du uns liebst, bist du für uns ans Kreuz gegangen. Du willst, dass dort, wo du bist, willst auch mit uns Gemeinschaft haben. Und heute haben wir diese Möglichkeit, mit dir uns zu versöhnen. Dieses Blut, das du vergossen hast am Kreuz, für uns in Anspruch zu nehmen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns, die wir diesen Schritt gemacht haben, dass du uns die Kraft schenkst, wirklich ein leuchtendes Beispiel in dieser dunklen Welt zu sein. Schenk uns offene Augen, schenk uns die Weisheit, die richtigen Worte zur richtigen Zeit, dass wir wirklich in dieser Welt wirken können, dass wir dein Wort, diese gute Botschaft, das Evangelium, an die Menschen weitertragen, die du dazu vorbereitet hast. Schenk du uns die Kraft, den Mut, die Weisheit dafür. Danke dir nochmal für alles. Amen.